Zukunft denken mit Michel Friedmann.
Michel Friedmann, in den letzten Monaten, und Sie werden sagen, schon lange ist das so, gibt es gewisse Themen, die haben so eine toxische Art? Was darf man noch sagen? Wie darf man es sagen? Wir wollen heute darüber sprechen, was darf man wie sagen oder kann man sagen in unserer freien Welt?
Man darf alles sagen, man muss aber bereit sein, auch eine Widerspruchsebene zu akzeptieren. Rede gegen Rede, und je radikaler man seine Rede hält, desto mehr muss man auch ertragen, dass es eine radikale Gegenrede gibt, mit Begründungen, mit Argumentationen. Aber natürlich kann jeder sagen, was er sagen will, oder sie, was sie sagen will. Wir haben, anders als die Amerikaner, die ja das mit dem Fifth Amendment tatsächlich die absolute Meinungs- und Redefreiheit haben, zu Recht, wie ich finde, in Europa, aber auch in Deutschland, dann doch eine Einschränkung drinnen, dass die Würde des Menschen, die unantastbar ist. Sie ist das Fundament aller Grundrechte, und dort, wo die Würde des Menschen angetastet wird, haben wir schon lange allen Ländern übrigens auch Strafgesetze, Beleidigung, Volksverhetzung, das Leugnen des Holocaust, die im Gesetzbuch stehen, die auch schon längst verabschiedet wurden demokratisch. Das heißt also, man kann alles sagen, aber man muss dann auch die Sanktionen ertragen und sich nicht als Opfer darstellen. Das tut man gerne, wenn der Widerspruch kommt, ohne moralisierenden Überbau, dass man dann auch aus dem Grund sagt, siehst du, man kann nicht alles sagen. Ja, alle können alles sagen. Und übrigens, die meisten sagen auch alles, und unter dem allem sind sehr viele auch Aussagen, die menschenfeindlich sind, die judenfeindlich sind, die ausländerfeindlich sind und.
Der öffentliche Raum ist ja nicht nur ein freier, ist ja, wie Sie es erwähnt haben, auch einer, der rechtlich zum Teil geregelt ist. In Europa ist das anders als in Amerika. Wenn wir dieses Rechtliche weglassen und uns fragen, wie kann man die Justierung dessen, was man sagen kann, wissen, bevor man es gesagt hat? Also wie kann man das sich annähern? Was ist richtig, was ist falsch und wo sind die Grenzen noch nicht überschritten?
Also wenn wir das Denken frei sein lassen, dann kann man mit vielen Thesen, die an der Grenze sind, auch aufwarten oder in der jeweiligen Zeit, Kultur und im Zeitgeist total abgelehnt werden. Und wir sehen, dass 10 oder 20 Jahre später das sich dann anders entwickelt. Aber, und das ist die Voraussetzung, es muss eine stringente Begründung haben. Eine Meinung, die radikal ist, ohne Begründung, wird nicht zu einer Tatsache mit Begründungen, wenn es keine gibt. So wie eine Lüge nie die Wahrheit wird, nur weil sie so verpackt ist, als wäre sie die Wahrheit. Und da sind wir natürlich auch bei den sozialen Medien, die eine neue Realität des Sagbaren geschaffen haben, nämlich weit über die Schranken nicht nur des Juristischen, sondern des Menschlichen, des Philosophischen, das mit der Aufklärung in den Menschenrechten zu tun hat. Und da sehen wir zum Beispiel, dass eine gewisse Feigheit da auch besteht, denn viele sind da anonym. Und ich frage mich, warum man in einer freien Gesellschaft anonym sein will. Meist, weil man die Konsequenzen nicht tragen will. Die Konsequenzen können sein, dass man moralisch bewertet wird. Die Konsequenzen können sein, dass man straffällig auffällig geworden ist. Die Konsequenzen können aber auch sein, dass man nicht will, dass das nächste Umfeld eigentlich weiß, was ich wirklich denke. Und hier sehen wir dann doch, dass alles nicht nur gesagt, sondern auch in den sozialen Medien gespeichert bleibt. Also diese Opferlegende, man könne nicht sagen, was man denke, finde ich in einer Demokratie so absurd, weil sie sofort eigentlich sich aufbaut, wenn man das erstmal gesagt hat, dass wenn man dann den Widerspruch bekommt, sei man ein Opfer. Ist man nicht, oft ist man ein Täter.
Aber es ist doch schon so, dass es auch diese Schere im Kopf gibt bei vielen Menschen, zum Teil berechtigt oder ungerechtfertigt, dass sie gerne etwas im öffentlichen Raum sagen wollen, aber sagen, nein, das kann ich jetzt nicht sagen. Ich nehme jetzt ein Beispiel, Sie werden mir wahrscheinlich widersprechen. In einer jüdischen Gemeinschaft ist es heute schwieriger, auf das Leid der palästinensischen Opfer im Gazastreifen hinzuweisen, und umgekehrt, bei den Palästinensern wäre es schwierig auf die 7. Oktober.
Weil die palästinensische Bevölkerung in Gaza oder in Westbanks in einer autoritären, diktatorischen, ja terroristischen Umgebung sind. Aber bei uns? Also was passiert denn, wenn Sie das jetzt so unterstellen, in einer jüdischen Gemeinschaft oder einem Tisch mit 7, 8, 9 Freunden, die jüdische sind, und man sagt etwas in Richtung, wie Sie es gerade gedeutet haben? Ja, es gibt Widerspruch. Es kann auch sein, dass die Leute Leute einem sagen, wie kannst du sowas sagen, und dann vielleicht auch noch Etiketten drüber setzen. Aber das muss ich aushalten. Noch einmal, Freiheit ist ja nicht ein Wert ohne Anstrengung, sondern Aufklärung war immer auch etwas, wo die aufklärerisch unterwegs waren, Widerstand zu Ohren bekommen hat. Oder man hat sie aus der Mitte der Gesellschaft exkludiert. Aber das ist ja kein Hinweis, dass man nicht sagen kann, alles, was man sagen will, sondern dass man bereit ist, die Konsequenzen, die daraus entstehen, in Kauf zu nehmen, wenn man eine Überzeugung hat. Und wenn man aber nicht bereit ist, den Preis zu zahlen für seine eigene Meinung und deswegen nicht sagt, sind nicht die anderen schuld, die einem Druck machen oder sogar mehr als Druck machen, sondern dann ist man es immer selbst. Ich habe Verständnis, dass Menschen, die eine Meinung haben, ich will es jetzt mal so formulieren, die nicht der Mainstream der Peer Group ist, dass sie zögerlich sind, dass sie nachdenklich sind, weil sie können sich schon vorstellen, was dann die gesellschaftlichen Sanktionen sind oder wie man dann moralisch darstellt. Aber hier sind wir doch bei einem entscheidenden Punkt der Freiheit. Wenn ich an eine Überzeugung hänge und sie begründen kann und trotzdem dann nicht öffentlich werde, weil ich Angst habe, dass mein Einkommen reduziert wird, dass mein Freundeskreis mich ausschlägt, dann ist das keine Frage der Freiheit, sondern es ist eine Frage der Feigheit.
Das ist ein interessanter Punkt. Sie haben jetzt 2, 3 Formulierungen gebraucht, auf die ich nochmals zurückkommen möchte. Also Preis bezahlen oder sanktioniert werden. Also dieses offene Sprechen, wo man vielleicht mal eine Grenze überschreiten muss, ist auch schon eine, die nicht ganz angenehm ist.
Ja, wer spricht denn davon, dass Freiheit angenehm ist? Und wer spricht davon, dass Freiheit etwas ist, wo sich dann alle wieder umarmen? Die Idee der Freiheit, auch der Meinungsfreiheit, ist die Auseinandersetzung, auch die harte Auseinandersetzung, auch teilweise eine Auseinandersetzung, aus der man für eine gewisse Zeit aus dem Club der Wohlfühlgesellschaft rausgeschmissen wird. Dafür hat man dann wieder andere, die einem aufnehmen. Man merkt aber, dass viele, die vor ihrer Zeit sind, dann wieder 10 Jahre später in den Mittelpunkt der Debatte eingedrungen sind. Aber was soll das alles eigentlich? Noch einmal, es ist nie die Idee, dass wir in Symbiose, in der Wohlfühlzeit alle miteinander uns anhören, was der eine oder der andere zu sagen hat, sondern gegenteilige Meinungen prallen aufeinander. Das hat was mit Macht zu tun, das hat aber auch was mit dem Etablierten zu tun, das hat auch mit dem Wunsch von vielen Menschen zu tun. Das soll so bleiben, wie wir bisher gedacht haben. Ich meine, Wissenschaftler, was haben die dafür bezahlt, als sie vor ein paar hundert Jahren gesagt haben, und wie hat die Kirche sanktioniert, die Erde ist nicht eine Scheibe, sondern sie ist rund. Also alles Denken kann dazu führen, dass das Etablierte darauf ungünstig reagiert, dass sich aber auch die politischen Paradigmen verändern. Was ich aber sagen will, und darauf muss ich immer bestehen, alles, was ich bisher formuliere, setzt voraus, es gibt eine Haltung und die ist begründbar. Wenn es nur eine Haltung ist, nur eine Meinung, dann ist sie eigentlich nicht in dem Sinne, wie wir das besprechen, substanziell genug, um aus getragen zu werden. Ich erwarte, das kommt jetzt wieder mit dem Beispiel der Wissenschaft zurück, um zu behaupten, dass die Behauptung falsch ist mit der Scheibe, muss ich beweisen können mit wenigstens ein paar Argumenten und Tatsachen mehr, warum es dann doch der Kreis ist. Denn die Auseinandersetzung steht vor der Tür. Wenn Sie also in einer durchschnittlichen jüdischen Gemeinschaft sehr viel stärker die palästinensische Perspektive vertreten, dann müssen Sie sie so vertreten, dass die, die da sitzen, nicht das Gefühl haben, sie seien ein Verräter der jüdischen oder israelischen Seite, wobei auch da die Pluralität in Israel vorbildlich ist. Und das macht die Sache so komplex. Also je mehr Sie aus dem Mittelkreis raus wollen, desto qualifizierter müssen Sie Ihre Position repräsentieren.
Das bessere Argument soll ja immer gewinnen. Oft passiert dann aber Folgendes: Es wird die Ebene der Moral reingebracht und das bessere Argument.
Meist ist es so, dass wenn die Argumente fehlen, auch die Gegenargumente, fängt man an zu moralisieren. Wenn jemand sehr schnell den anderen mit moralischen Kategorien behaftet, die negativ sind, dann ist die Person meist nicht mehr in der Lage gewesen, Gegenargumente zu haben. Die Empörung ist groß, aber Empörung ist kein Argument, sondern ein Gefühl. Andererseits, und da sehen wir, was ich vorhin gesagt habe, wenn argumentativ eine Stringenz vorhanden ist, würde ich immer als jemand, der jetzt so in Anführungszeichen beschimpft wird, der Person sagen, jetzt hast du dich also emotional ausgeladen, nachdem du so aufgeladen warst, jetzt kehren wir doch bitte zu den Argumenten zurück. Wenn aber eine Meinung mit einer anderen Meinung konfrontiert wird, dann schaukeln sich die Partner gegenseitig auf, landen dann in einer sehr unterkomplexen Beleidigungsdynamik. Aber das ist ja nicht das, worüber wir reden. Was wir allerdings erleben ist, dass die Arbeit und das Nachdenken so selten geworden ist. Das ist ja sehr anstrengend. Das kostet Zeit, das kostet Denken und man muss vor allem die Perspektive der Gegenposition mitgedacht haben. Was wir erleben ist meist nichts anderes als ich habe eine Meinung und wenn wir Glück haben, gibt es ein Argument. Und da ist man sehr schnell dabei, die moralisierende Kategorie durchzusetzen. Es gibt eine zweite Begründung, man hat Angst. Also ich habe die herrschende Meinung und dann kommt jemand, der das anzweifelt. Das macht und fördert die Angst des Einzelnen, aber erst recht der Gruppen und erst recht der Gruppen, die in dem Meinungsraum dominierend sind oder herrschende Meinung sind, wie man das bei den Juristen sagt. Die herrschende Meinung hat immer ein Problem mit der abweichenden und wenn die noch besser argumentiert, weiß doch die herrschende Meinung, früher oder später sind sie draußen. Und dann sind übrigens die, die jetzt noch nicht welche waren, plötzlich die herrschende und hoffentlich, und das ist übrigens Denken im Fortschritt, gibt es schon wieder die nächste Einzelmeinung, die herrschende Meinung in Zweifel stellt, denn es ist der Zweifel und nicht die absolute Überzeugung, die letztendlich den Fortschritt der Menschheit betreibt.
Dies Zweifel, wie ist der bei Ihnen vorhanden? Weil wenn man Sie sieht in der Öffentlichkeit, wenn man Ihnen zuhört, auch jetzt, dann ist man ja recht schnell überzeugt von dem, was Sie sagen, weil Sie auch sehr überzeugend das darbringen.
Ja, ich hoffe, argumentiere und gegenargumentiere. Also ich erwarte schon, dass man eine Haltung am Anfang des Gesprächs deutlich macht und markiert, sonst wird es ja beliebig. Aber meine innere Auseinandersetzung und Zerrissenheit mit meiner Haltung entsteht ja automatisch, weil ich die Gegenpositionen inkludiere. Und die sind ja a priori genauso wenig richtig oder falsch wie meine eigene. Aber wenn ich in der Abwägung all dessen mit 50,1% überzeugt bin, weil ich es dann für mich stringent auch argumentieren kann und damit für andere, gehe ich in den öffentlichen Raum. Aber die Streitkultur dort, wo man wirklich eine konstruktive macht, hat ja damit zu tun, dass man in den öffentlichen Raum geht und in dem Wettbewerb der Argumente eintritt, wissend, dass die andere Seite unter Umständen ein Argument hervorhebt, wo meine eigene Konstruktion auf wieder 47% runtergeht und dann muss man dafür offen sein und bereit sein, alles andere ist ideologisch oder alles andere ist eine Dominanz des Dominierenden. Daraus, ich will es nochmal sagen, entsteht aber kein Fortschritt, sondern dann verhärten sich die Positionen, weil sie die Argumente des anderen nicht mehr respektieren. Das kennen wir, aber wir kennen auch, dass jedenfalls im Demokratischen, ob das in der Ökonomie oder in der Politik ist, die, die dann stehen und stecken bleiben in sich selbst, weil sie keine neuen Produkte entwickeln, weil sie den Fortschritt nicht folgen oder den besseren Perspektiven und Argumenten, dann entweder Konkurs anmelden. Und so ist es auch im geistigen Bereich. Es gibt immer neue Erkenntnisse. Diese Erkenntnisse nicht zur Kenntnis nehmen zu wollen, führt zum Rückschritt und damit auch zum Berechtigten nicht mehr beachtet werden. Nur, all das hat nichts damit zu tun, dass man den anderen als Dummkopf bezeichnet, als jemand, der Quatsch redet oder gar moralisiert sagt, wer das und das sagt, ist so und so. Sondern das können wir über die Argumente sprechen. Nur dort, wo wir merken, da ist eine Stringenz, die auf den Boden, aber das will ich jetzt nochmal betonen, der Menschenrechte und der Demokratie steht, müssen wir feststellen, dass in dem Spektrum dessen, was eben Meinungsfreiheit und den Wettbewerb anbietet, man auf diesem Boden stehen kann, obwohl man ganz unterschiedliche Meinungen hat. Denn das ist ja das Schöne an der Demokratie. Sie ist bereit, Fehler einzugestehen, die Diktatur nie.
Das Argument ist ja aber nicht so etwas wie in der Musik der absolute Ton, den man zuordnet. Kann. Oft ist es ja auch abhängig davon, wer sagt eigentlich was. Das Argument alleine kann nicht losgelöst werden von dem, der was sagt.
Das eine Argument kann auch nicht losgelöst werden von den darauf folgenden Argumenten. Deswegen spreche ich immer von einer Stringenz. Es gibt eine Logik der Argumentation. Viele argumentieren und merken gar nicht, dass schon wieder das nächste Argument ein Widerspruch zum vorletzten war. Der Zuhörende oder die Zuhörende werden es hoffentlich merken. Und die Dekonstruktion der eigenen Argumentation, ohne dass man eine eigene mitpräsentiert, ist übrigens auch ein Element der konstruktiven Auseinandersetzung, weil Menschen das hören und beobachten. Und wenn man seine eigene Position nicht stringent durchbehaupten kann und begründen kann, dann ist sie noch nicht reif, um eine wertvolle Position zu sein. Übrigens, das sind ja alles Kränkungsmomente. Und je mehr Macht sie haben, desto weniger können sie mit den Jahren zulassen, dass sie in Frage gestellt werden. Und wenn das stattfindet, sind das Kränkungen, wo der Mensch eher automatisch darauf reagiert, den anderen fertig zu machen, der es gewagt hat, einen damit zu kränken. Aber in Wirklichkeit ist man erschrocken, dass jemand unter Umständen klüger, weiser oder fortschrittlicher ist als man selbst. Und das sind dann die Mechanismen, die wir im öffentlichen Raum kennen. Das heißt, wenn dann politische Parteien nicht den Populismus nur, sondern auch inhaltlich radikal werden, müssen sie die andere Seite abschätzig behandeln, weil wer nicht so denkt, wie ich denke, ist einfach blöd, wie dann gesagt wird, oder noch nicht so weit oder redet nur Quatsch oder gehört zu den etablierten Altparteien. Schon der Begriff Altpartei will ja ausdrücken, du bist nicht mehr die Zukunft, die bin ich. Aber die meisten Extremisten sind nicht die Zukunft, sondern so in der Vergangenheit des Mittelalters, dass wir eigentlich da nie mehr zurückkommen wollen.
Sie haben das Parlament und die politische Debatte angesprochen. Sehnen Sie sich zurück in diese Bundestagsdebatten, als Herbert Wehner und Franz Josef Strauß sich auf höchstem Niveau, zum Teil mit unter der Gürtellinie Schläge, Debatten geführt haben und um das bessere Argument gerungen haben, etwas, was man heute fast schon so nicht mehr findet?
Also Herr Kugelmann, ich merke, Sie werden nostalgisch, das muss was mit Ihrem Alter zu tun haben, denn wenn Sie sich an gerade Wehner und Strauß erinnern, die haben zwar einen hohen argumentativen Wert gehabt, aber was die an Schlägen unter der Gürtellinie machen konnten, das war schon erstaunlich. Gehen Sie zu Willy Brandt, der zum Kommunisten gemacht wurde, obwohl er ein Opfer der autoritären Strukturen war. Früher war alles besser, ist eines der erstaunlichsten Rückblicke von Menschen, die eigentlich nicht akzeptieren, dass es ein Früher gab, weil es ein Heute gibt, das eben mit dem Früher nichts mehr zu tun hat. Und das hat meist damit zu tun, dass man erstens neue Erkenntnisse hat, neues Wissen hat, aber auch gelernt hat, gerade im gesellschaftspolitischen Bereich, dass früher eben die Frage, Homosexuelle müssen ins Gefängnis. Die Frage in Deutschland, dass Ehefrauen vergewaltigt werden durften von ihren Ehemännern, es war keine Straftat, sehr viel eben mit unemanzipierten, unaufgeklärten Realitäten der Mehrheitsgesellschaft zu tun hatten, wo wir ja Gott sei Dank, wie ich finde, neue Wege gehen. Und früher war ja auch nicht alles besser im Sinne von, als die Sowjetunion und die Vereinigten Staaten von Amerika, Warschauer Pakt und NATO in der Tat kriegspotenzielle Gegner waren. Also jemand, der für die Sowjetunion ein Wort hatte, war gleich ein Kommunist. Und wie Kommunisten behandelt wurden, erinnern wir uns an die McCarthy-Zeit in Amerika, erinnern wir uns aber auch in Deutschland nach der RAF-Terrorismuszeit. Das waren dann nicht unbedingt demokratische Argumente, die dazu führten, dass Leute stigmatisiert ja auch ins Gefängnis geworfen wurden, sondern es war die Hilflosigkeit derer, die mit den Herausforderungen der Zeit nicht umgehen konnten. Also die Frage, dass Menschen, die eine andere Meinung haben, in eine Ecke gestellt werden, ja teilweise an den Pranger, ist keine Erfindung der Modernen der letzten Jahrzehnte. Das Neue ist das Internet, das global viele Meinungen nebeneinander stehen lässt. Übrigens auch wieder mit einem Mangel an Denken. Es reicht ja, ich habe eine Meinung. Dann fragst du, wie kommst du zu der Meinung? Das ist unwichtig, ich habe sie. Das ist nicht ausreichend und dafür ist aber das Ideal, weil es finden sich immer unterkomplexe Zuhörerinnen, aber auch Anhängerinnen, die sagen, das sehe ich genau wie du. Aber es bleibt immer die Frage, warum, damit die Person mir mit dem Wort weil argumentativ begründet. Warum denkst du so? Warum denkst du beispielsweise, dass der Judenhass berechtigt ist?
Um zum Schluss und in die Gegenwart zu kommen, finden Sie, dass heute zum Teil die Menschen, die eine andere Meinung in der Öffentlichkeit preisgeben, zu stark mitunter auch an den Pranger gestellt werden?
Ach, wissen Sie, ich denke dann dialektisch wieder auch noch an eine andere Perspektive. So viele Leute sind mittlerweile so unterwegs, in ihren emotionalen Bewertungen, was ja überhaupt kein Argument ist, oder in ihren auch Hassbewertungen, in ihren Vorurteilsäußerungen so enthemmt unterwegs und sie sagen alles, was sie denken und sie schreiben es im Netz, wie sie es denken, dass mein Problem eher nicht ist, dass wir uns dann etikettieren, statt zu argumentieren, sondern dass diese Enthemmung so groß ist, dass die Metapher, wir können nicht mehr sagen, was wir sagen wollen, erstens für sehr viele gilt und zweitens zu Ungunsten der Menschenrechte angewandt wird. Denn die, die hassen, machen sich doch keine Gedanken darüber, ob andere darauf scharf reagieren oder nicht. Sie sind damit schon geistig gewalttätig. Und geistige Gewalt, geistige Brandstiftung, wie wir wissen, ist der Prolog zur echten Gewalt. Und auch hier, ich rate uns allen, nicht mit Empörung oder mit Etiketten zu antworten, sondern analytisch. Das hat nichts damit zu tun, dass wir unsere Emotionen auf Null schalten sollen, denn sie gehören dazu. Denn es wird ja mit Vorurteilen emotional argumentiert. Aber dass wir die Menschen überzeugen, die im Zwischenland sich befinden, im Zwischengeschoss, sich nicht auf diese Emotionen ohne Argumente zu verlassen, sondern im Zweifel für diejenige Seite, die versucht, begründet zu sagen, was sie für richtig hält, was nicht identisch ist, dass ich meine Kraft dafür verschwende, denen, die rassistisch unterwegs sind, eine Antwort zu geben, sondern durch Denken die vielen, und das sind ja doch die meisten, nach wie vor zu überzeugen, warum sie im Demokratischen bleiben. Wir reden ja immer davon, so ungefähr 20% sind auf dem antidemokratischen, menschenrechtsverachtenden Weg. Das würde ja heißen, die 80% sind eine sichere Bank. Vorsicht, es gibt gleichgültige Demokraten. Auf die kann man sich genauso wenig verlassen wie auf die Hassenden.
Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch.
Zukunft denken mit Michel Friedmann.